Ja, dieser Gottesdienst heute ist ja in mehrfacher Hinsicht, haben wir ja schon gesehen, ein Gottesdienst der Überraschungen. Ja, glaubt ihr wieder nicht, gell? Ja. Man hat heute Morgen hier zwei Kanzeln aufgebaut. Ja, ich könnte ja heute Morgen mal von hier aus predigen. Das wäre doch mal was. Ja, ich lasse es sein, ich würde mich über euch erheben, das will ich keineswegs tun. Aber glaubt mir, solche Kanzeln, von solchen Kanzeln ist schon viel Segen ausgegangen. Was glaubt ihr, wo ein Whitfield und ein Wesley und viele andere Straßenprediger, wo die drauf gestanden haben? Ja, die haben so eine Leiter mitgebracht, damit sie predigen konnten, damit ihr Wort ja, von allen gehört werden konnte. Teilweise Zehntausende konnten zuhören. Und ich habe bei Whitfield gelesen, dass der wurde später, wer hat den Blitzableiter erfunden? Wer war da schnell wieder? Der später Präsident, Franklin. Ja, der hat das nicht geglaubt, dass der Whitfield von mehreren Zehntausend Menschen predigt, damals ohne Verstärker und sowas. Hat das geprüft, ja. Whitfield hat gepredigt und er ist in die Straßen nebenan gegangen und hat jedes Wort verstanden, ja. Da war es natürlich auch mucksmäuschenstill und kein Motorenlärm wahrscheinlich und keine Flugzeuge sind drüber geflogen. Okay, gut. Also, lassen wir das, ja. Wir gehen weiter heute Morgen im Korintherbrief und wir kommen eigentlich auch ganz gut voran. Ach, meine Bibel bräuchte ich zum Predigen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, wir sind im Kapitel 5 angelangt. Und wir lesen mal den Text im Zusammenhang. Kapitel 5, das ganze Kapitel, sind aber nur 13 Verse. Andere haben da zwei Predigten draus gemacht. Ich werde mich bemühen, dass es nicht zu lange wird. Paulus schreibt an die Korinther: Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Denn ich zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Wie ihr bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns fest Feier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht durchaus mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. In den bisherigen Betrachtungen über die Abschnitte Kapitel 1, Vers 10 bis 4, 21. Da ging es darum, dass die Korinther falsche Vorstellungen von den Dienern in der Gemeinde Gottes hatten. Sie bevorzugten Menschen, setzten ihre Hoffnung auf Personen. Paulus hatte aber einen anderen Grund gelegt, Christus und ihn als gekreuzigt. Die Brüder, die bei den Korinthern in Ansehen standen, waren nichts weiter als Diener und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Paulus setzt sich leidenschaftlich dafür ein, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit sie sich nicht aufblähen für den einen gegen den anderen. Bisher beschäftigte sich Paulus also in diesem Brief hauptsächlich mit den mentalen Problemen der Christen in Korinth. Ihre falschen Vorstellungen von Gottes Macht und Wirken an seinen Dienern. Als nächstes beginnt Paulus, sich mit ihren moralischen Problemen zu befassen. Aber beides hängt zusammen. Ihre moralischen Probleme kommen daher, dass sie über Gott und seine Welt nicht richtig dachten. Für die Korinther muss der Brief des Paulus ein ziemlicher Schock gewesen sein. Die Wörter, die er im vorliegenden Kapitel wählt und die ich vorgelesen habe, sind schon hart. Er spricht von dem Bösen. Alle Korinther wussten, wer gemeint war. Er spricht hinaustun, Sauerteig ausfegen, dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches. Das sind Worte, die sind hart und wir werden uns, wenn wir diese vertreten, auch immer wieder von der Welt angreifbar machen. Denn diese Terminologie, die hier im Korintherbrief benutzt wird, entspricht heute keineswegs mehr dem Mainstream. Ja, sowas nimmt man nicht mehr in den Mund. Aber wir müssen uns vor Augen halten, wie betroffen muss Paulus gewesen sein, wenn er solche Worte wählt. Der Titel der Predigt lautet Sünde in der Gemeinde und die Notwendigkeit von Gemeindezucht. Es gibt 4 Punkte. Erstens die Ursache für die Ermahnung. Zweitens, wie geschieht Gemeindezucht? Drittens, warum muss Gemeindezucht geschehen? Was ist das Ziel? Und viertens, Anlässe und Konsequenzen. Die Ursache für die Ermahnung. Die Zustände in Korinth sind vergleichbar mit denen in unserer heutigen westlichen Welt. Jeder tat, was er wollte. Und das galt ganz besonders für den körperlichen Bereich und die Befriedigung von sexuellen Begierden. Alles war erlaubt. Es gab keine moralischen Tabus. Diese Denkweise reichte damals wie heute bis in die Gemeinden hinein. Alles, was wir in der Welt an Sünde und Unmoral beobachten, ist gleichfalls in der Gemeinde Gottes möglich und leider auch Realität. Wir brauchen nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Der heutige Text zeigt uns, dass es in der Gemeinde sogar Zustände geben kann, die die Welt nicht toleriert. Das zeigt sich gleich in den ersten Versen unseres heutigen Textes. Da schreibt Paulus, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen. Mit dem Begriff Unzucht wird das altgriechische Wort Porneia übersetzt. Ursprünglich bezog sich Porneia auf den Besuch von Prostituierten. Aber bereits vor neutestamentlichen Zeiten benutzte die jüdische Gemeinde das Wort, um jede Art von außerehelichem Sex zu bezeichnen, einschließlich Homosexualität. Und so deuten wir heute immer noch den Begriff Unzucht. Der korinthische Bruder hatte offenbar eine dauerhafte sexuelle Beziehung mit seiner Stiefmutter, also nicht mit seiner leiblichen Mutter. Allerdings wurde bereits im Alten Testament, im dritten Buch Mose, eine solche Beziehung als Inzest verboten. Jetzt habe ich den. Jeder, der sich dieser oder anderer sexueller Gräuel schuldig machte, sollte aus der Mitte des Volkes ausgerottet werden. Das heißt, ihn erwartete die Todesstrafe. Von Cicero und anderen Geschichtsschreibern erfahren wir, dass solche Beziehungen selbst unter römischem Gesetz verboten waren. Und hier lebt nun ein Christ, wie selbst die Ungläubigen nicht lebten, beziehungsweise leben durften. Welch ein Zeugnis, welch ein schlechtes Zeugnis für die Gemeinde. Paulus war jedoch mehr über die tolerante Haltung der Gemeinde als über dieses unmoralische Verhältnis entsetzt. Ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen. Ihr Stolz und ihre Prahlsucht war ungebrochen. Vielleicht interpretierten sie den Inzest als ein Ausdruck christlicher Freiheit oder erklärten ihre Nachsicht mit christlicher Nächstenliebe. Sie hätten Leid tragen sollen. Eine Gemeinde, die nicht darunter leidet, dass Sünde in ihrer Mitte ist, befindet sich auf der Schwelle einer geistlichen Katastrophe. Wie sieht das heute aus? Zunächst muss leider gesagt werden, dass auch in evangelikalen Gemeinden und Familien Porneia vorkommt. Vor der Ehe zusammenleben, Affären, Seitensprünge, Untreue, Pornografie ist auch in den evangelikalen Gemeinden nicht unbekannt. Auch anderer sexueller Missbrauch und körperlicher Missbrauch ist hier ebenso zu finden wie in der Welt oder in Kreisen, die sich christlich nennen. Aber wir brauchen nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Die Seelsorger unter uns könnten über mehr berichten, als wir uns überhaupt vorstellen könnten. Und die Welt, sie ist vollständig aus den Fugen geraten. Man will Gott gleich sein und schafft ständig neue sexuelle Identitäten. Mann und Frau, wie Gott sie schuf, das reicht nicht mehr. Sexuelle Perversitäten als von Gott so gewollt und so hingestellt, man begründet das, so hat Gott sie nun mal geschaffen. Sexuelle Perversitäten, Land auf, Land ab. Sie werden mit dem Deckmäntelchen der christlichen Nächstenliebe toleriert. Ehe für alle. Segnungen und Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren in christlichen Kirchen sind keine Seltenheit mehr. Ja, selbst den Mitarbeitern in den Kirchen, die das Evangelium verkünden sollten, selbst ihnen werden diese Rechte eingeräumt. Diese Haltung hat auch schon in evangelikalen Kreisen Einzug gehalten. Mit all dem werden wir früher oder später auch in unseren Gemeinden konfrontiert werden und wir müssen klare Linie zeigen. Und wie soll das geschehen? Was ordnet Paulus an? Wir kommen zum zweiten Punkt. Wie geschieht Gemeindezucht? Paulus schreibt, damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Im ganzen Kapitel 5 geht es um das Thema, das in Kanaanäisch Gemeindezucht genannt wird. Und dieses Wort kommt aber nirgends in der Bibel vor. Und dennoch kennen alle diesen Begriff. Das Wort erweckt einen martialischen Eindruck. Gemeindezucht. Es wird gezüchtigt, es wird geschlagen, es wird bestraft. Eine Definition, die den Kern dessen, um was es wirklich geht, besser trifft, diese Definition habe ich von Michael Haple gehört. Er sagt, Gemeindezucht ist korrigierende Gemeindeseelsorge. Korrigierend, es soll jemand von einem Weg, der dem Herrn Unehre bereitet, wieder zurückgebracht werden. Gemeinde, weil das die ganze Gemeinde betrifft. Die ganze Gemeinde soll das Anliegen auf dem Herzen tragen. Paulus spricht in diesem Brief die gesamte Gemeinde an. Ihr seid aufgeblasen. Ihr habt nicht etwa Leid getragen. Und Seelsorge, korrigierende Gemeinde, Seelsorge. Gemeindezucht ist der letzte Schritt der Seelsorge. Eine weitere Definition. Gemeindezucht ist die Summe liebevoller, konsequenter und ausdauernder Bemühungen, ein Gemeindeglied wieder geistlich zurechtzubringen, das wissentlich oder unwissentlich in Sünde lebt und zunächst nicht bereit ist, darüber Buße zu tun, nicht bereit ist, die Sünde zu lassen. Das ist Gemeindezucht. Die Summe liebevoller, konsequenter und ausdauernder Bemühungen, ein Gemeindeglied wieder geistlich zurechtzubringen, das wissentlich oder unwissentlich in Sünde lebt und zunächst nicht bereit ist, das ist ganz wichtig, nicht bereit ist, darüber Buße zu tun oder die Sünde zu lassen. Es geht hierbei nicht um die alltäglichen Sünde, die in denen wir alle stecken und in die wir immer wieder fallen. Diese Sünde werden bekannt und der Herr Jesus ist treu und gerecht und vergibt sie. Wir sind keine Polizisten, die jetzt eifrig nach solchen Sünden forschen und sie vor die Gemeinde bringen. Wenn wir da jedes Mal Gemeindezucht üben wollten, da würden wir, jetzt ein Zitat eines mir Unbekannten, dann wären wir eine Armee, die ihre Verwundeten erschießen würden. Wir wären eine Armee, die ihre Verwundeten erschießen würden. Es geht hier bei dem Thema um Sünden, die öffentlich oder auch zunächst nicht öffentlich, aber bekannt sind und nicht gelassen werden. Es geht nur um solche Sünden, wo keine Umkehr, keine Buße geschieht, wo der Sünder sich unbußfertig zeigt. So wie das in Korinth der Fall war. Die Anklage, dass einer seines Vaters Frau hat, ist eine Umschreibung für eine dauerhafte sexuelle Beziehung. Die Sünde der Gemeinde war aber genauso schlimm, da sie nichts unternommen hat, um den Sünder wieder zurechtzubringen. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen. Sie hätten dem Gebot Gottes folgen sollen, wie es Paulus im Galaterbrief formuliert, Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Welche Schritte sind jetzt nun notwendig im Rahmen einer korrigierenden Gemeindeseelsorge? Jesus selbst hat die grundsätzlichen Vorgehensweise im Fall des Sündigens dargelegt. Es geschieht in mehreren Schritten. Und wir wenden uns jetzt dem Matthäus-Evangelium zu, Kapitel 18. Ab Vers 15. Dort schreibt Matthäus, hat die Aussprüche des Herrn Jesus niedergeschrieben. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also zunächst ein Gespräch unter vier Augen. Ist der Bruder, und da steht jetzt auch im Folgenden immer für Schwestern, ist der Bruder einsichtig und bereut seine Sünde, ist der Prozess in diesem Stadium abgeschlossen. Es geht nicht weiter. Und wie oft kann das geschehen? Wir lesen ein paar Verse weiter im Vers 22. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Das ist der erste Schritt. Im Vers 16 geht es in den zweiten Schritt. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Also der nächste Schritt, zwei oder drei Zeugen, die bezeugen und das natürlich auch beurteilen können. Das ist wichtig, ja. Die bezeugen, dass Sünde vorliegt. Und diese reden noch einmal mit dem Sünder. Wiederum, ist der Bruder einsichtig? Bereut er seine Sünde? Ist der Prozess in diesem Stadium ebenfalls wieder abgeschlossen? Es geht nicht weiter. Aber es kann auch zum dritten Schritt kommen. Vers 17. Wenn er aber nicht auf sie, eben die Zeugen, hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide oder Zöllner. Um den letzten Schritt umzusetzen, handhaben wir es hier bei uns in Hünfeld wie folgt. Die Zeugen berichten den Fall den Ältesten. Vielleicht sind die Zeugen bereits schon die Ältesten. Und diese tragen das Anliegen in die Gemeindeversammlung in einer nicht öffentlichen Gemeindestunde. Ein solcher Vorgang darf niemals öffentlich im Gottesdienst bei möglicher Anwesenheit von Gästen oder Ungläubigen erörtert werden. Paulus spricht auch im heutigen Text von einer Versammlung, Vers 4, wenn ihr mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, also die Gemeindeversammlung besitzt eine göttliche Autorität. Die Gemeindeversammlung hat nun nicht darüber zu entscheiden, ob im anstehenden Fall Sünde vorliegt. Das haben bereits die Zeugen festgestellt. Die Versammlung muss den Vortrag der Zeugen vertrauen. Die Aufgabe der Versammlung ist es, dem Sünder die einmütige Aufforderung der Gemeinde zu übermitteln, Buße zu tun und von der Sünde zu lassen. Dann C, die Ältesten übermitteln dem Sünder diesen Beschluss mit der letzten Aufforderung umzukehren. Und folgt der Sünder dieser Aufforderung nach einer angemessenen Frist der Besinnung nicht, ist er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Zu den Konsequenzen dieses Ausschlusses, was es heißt, er sei dir wie ein Heide oder Zöllner, da komme ich dann später nochmal. Was heißt das nun, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn? John MacArthur schreibt, der Ausschluss eines bekennenden Gläubigen aus der Gemeinde heißt, ihn dem Satan zu übergeben. Satan ist der Beherrscher dieser Welt. Einen Bruder oder Schwester ihm zu übergeben, bedeutet, ihn zurück in die Welt zu werfen, wo er oder sie sich selbst überlassen ist und nicht mehr unter dem Schutz und der Obhut der christlichen Gemeinschaft steht. Die Maßnahme der korrigierenden Gemeindeseelsorge, bleiben wir mal bei diesem Begriff, die Maßnahme besteht im Entzug von geistlichem Schutz, von sozialer Geborgenheit, Entzug von Ermahnung, Ermutigung, Trost und Unterweisung durch das Wort Gottes. Satan hat bei einem Gläubigen, und um diesen handelt es sich bei dem Ausgeschlossenen immer noch, Satan hat bei einem Gläubigen nur Einfluss auf seinen Leib, siehe Hiob. Ja, der Satan durfte nicht an sein Leben. Die Maßnahme bedeutet nicht den Verlust oder den Entzug des Heils. Ja, ich darf vielleicht auf die Predigt über das Preisgericht erinnern. Gerichtet werden die Werke, nicht die Gläubigen in diesem Gericht. Das Verderben des Fleisches, wie immer das auch aussehen mag, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber das hat eben das Ziel, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Wie Sünde wirkt und runterzieht, aushöhlt, fertig macht und ins Leben eingreift, weiß eigentlich jeder von uns selbst. Aber ich habe mich an der Stelle an ein Erlebnis erinnert in meiner Berufszeit. Ich hatte einen Mandanten, Tankstellenbesitzer und Autohändler, der auf einmal anfing, ein Verhältnis mit einer fremden Frau einzugehen. Und das hat ihn so runtergezogen und so beschäftigt, dass er sein Unternehmen beinahe in den Sand gesetzt hätte. Wir haben hinterher stundenlang dazu gebraucht, um die Enden wieder zusammenzubekommen, was er alles in dieser Zeit versäumt und vermasselt hatte. Und wir haben damals, als ich diesen Mandanten hatte, gerade die Sprüche durchgenommen. Dort heißt es in Sprüche 6, Vers 32, wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Da musste ich damals dran denken. Sünde macht kaputt. Das Ausstoßen des Sünders aus dem Segensbereich der Gemeinde in die Welt, in den Machtbereich Satans, soll dem Sünder deutlich machen, was er aufs Spiel gesetzt hat. Es kann ihm im schlimmsten Fall auch das Leben kosten. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch das Feuer. Kommen wir zum dritten Punkt. Warum muss Gemeindezucht geschehen? Was ist das Ziel? Warum ist korrigierende Gemeindeseelsorge überhaupt nötig? Es geht immer um die Heiligkeit Gottes. Es geht nicht um die Meinung eines Menschen, was mich oder einen anderen stört. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Sünde und Unbußfertigkeit verunreinigen den Menschen und die Gemeinde. Petrus schreibt, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Petrus zitiert hier die Stelle aus 3. Mose 11, Vers 44. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Der Preis war hoch, um den wir erkauft wurden. Gott hatte einen Weg gefunden, die Heiligkeit, die Reinheit des Himmels zu bewahren und uns Sünder dennoch darin aufzunehmen. Warum korrigierende Gemeindeseelsorge? Das Wesen der Gemeinde erfordert Reinheit. Gemeinde ist kein menschlicher Verein, auch nicht meine oder dieses oder jenes Gemeinde. Es ist die Gemeinde Gottes. Es ist die Gemeinde Jesu. Braucht ihr Hilfe? Gut. Wir waren bei dem Punkt, das Wesen der Gemeinde erfordert Reinheit. Die Gemeinde ist der Tempel des lebendigen Gottes. Es ist das Haus Gottes. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Ihr aber seid Christi Leib und einzelgenommen Glieder. Wenn Glieder in Auflehnung gegen den Leib leben, hat das Folgen für den Leib. Er wird krank. Wenn sich Zellen des Körpers, des leiblichen, des menschlichen Körpers, gegen die übrigen Zellen des Körpers wenden in sogenannten Autoimmunerkrankungen, dann wird der Leib krank. Dann ist er nicht mehr fähig, so zu funktionieren, wie er funktionieren sollte. Wenn Krebs im Körper herrscht, ja, schwächt das den Leib bis hin, dass er eben stirbt. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Sie ist das Salz der Erde. Gemeinde verliert ihre Salzkraft, ihre Zeugniskraft, wenn sie zur Sünde keine klare Haltung einnimmt. Paulus führt im Brief an die Römer im 2. Kapitel einige widersprüchliche Haltungen der Juden an. Genauso wirkt ein Christ, der entgegen der Botschaft des Evangeliums handelt, gegenüber der Welt. Paulus schreibt an die Römer: Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Das Wesen der Gemeinde. Die Gemeinde hat von Gott Autorität bekommen. Wir lesen wieder in Matthäus 18, nach den Anweisungen, die der Herr Jesus in den drei Schritten gegeben hat. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Gemeinde Jesu hat Autorität zu binden und zu lösen. Die Gemeinde handelt in Übereinstimmung mit dem Himmel. Die Gemeinde handelt nur nach den Anweisungen Gottes in der Schrift. Gemeindezucht löst die Verbindung zur Gemeinde und damit verliert der Ausgestoßene den Schutz der Gemeinde. Wie bereits erwähnt. Wir sind aufgefordert, als Gemeinde der Schrift zu gehorchen, die Anweisungen der Schrift auszuführen. Sie fordert uns auf, 3. Mose 19, Vers 17, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Ich werde mitschuldig an seiner Schuld, wenn man zur Sünde nicht schweigt. Wenn man zur Sünde nicht schweigt, ist das ein Beweis der Liebe und der Freundschaft. Sprüche 27, Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Was soll nun durch die korrigierende Gemeindeseelsorge erreicht werden? Was ist das Ziel? Das Ziel der Disziplinierung ist klar, die Errettung, nicht die Zerstörung des Geistes des Sünders. Es geht nicht darum, einen lästigen, schwierigen oder unbequemen Bruder loszuwerden. Gemeindezucht zu missbrauchen, um ein lästiges Gemeindeglied loszuwerden, ist Sünde, ist ein Verbrechen. Korrigierende Gemeindeseelsorge tut weh für beide Seiten. Das sind schwierige Gespräche, nach denen sich keiner ausstreckt, der sich darauf freut. Das ist immer mit viel Weh und Ach und mit viel Leid verbunden. Heinz Weber war Bibelschullehrer in Brake. Heinz Weber hat gesagt, bei Gemeindezucht handelt es sich nicht um einen Gerichtssaal, sondern um ein Krankenhaus. Es werden nicht strenge Urteile gesprochen und Leute verdammt, sondern es muss kranken, hilfsbedürftigen Menschen begegnet werden. Der Prozess muss in der Haltung der Wiederherstellung und nicht der Verurteilung erfolgen. Paulus schreibt den Thessalonichern, Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet. Habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämt. Und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zu Recht als einen Bruder. Er ist und bleibt ein Bruder. Nochmal in Kurzfassung die Ziele der korrigierenden Gemeindeseelsorge. Es geht also um die Bewahrung und Aufrechterhaltung der Ehre Gottes und der Heiligkeit der Gemeinde. Es geht um die Versöhnung des Sünders mit Gott und seine Befreiung aus der Macht und der Beherrschung der Sünde. Der Ausgeschlossene wurde Bruder genannt. Das Anliegen der Gemeinde muss sein, dass er wieder mit Gott versöhnt wird und dann auch wieder Bruder genannt werden kann. Es geht um die Bewahrung und die Wiederherstellung der Gemeinde. Es gibt keine klinisch reine Gemeinde. Wir sind alle Sünder. Wenn jede Sünde Gemeindezucht nach sich ziehen würde, gäbe es keine Gemeinde mehr. Und das Zitat dieses Unbekannten hat mir so gut gefallen. Wir wären die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Es ist aber notwendig, dass offen gelebte Sünde geahndet wird und durch einen Gemeindeausschluss, denn Sünde ist ansteckend. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das macht Schule. Es geht, Beispiel, ja, wenn wir das dulden und erlauben würden, dass man vor der Ehe schon zusammenzieht, zusammen wohnt, ja, stellt euch vor, die Kinder dieser Leute fragen dann mal, wie Papa, Mama, wie hast denn du das gemacht? Wie habt ihr denn das gemacht? Ja, sie können gar kein Zeugnis sein. Ja, und wir haben ja hier auch einen Fall gehabt, wo das eindeutig von den Betroffenen gesagt wurde, eingestanden wurde, wir sind kein gutes Zeugnis den Jugendlichen, den jungen Leuten gegenüber. Sünde ist ansteckend. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Und die Gemeinde verliert ihre Wirksamkeit und ihre Vollmacht. Denkt an Achan, der gesündigt hatte und das ganze Volk musste darunter leiden. Beim nächsten Feldzug sind sie kläglich besiegt worden. Warum? Was war die Ursache? Die Sünde Achans, dass er sich nicht an das Gebot gehalten hatte. Oder denkt an Ananias und Sapphira. Gott griff sofort ein, damit die Heuchelei, der sie unterlegen waren, damit die Heuchelei nicht Schule machte in der Gemeinde. Kommen wir zum vierten Punkt, Anlässe und Konsequenzen der korrigierenden Gemeindeseelsorge. Verse 9 bis 13. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Die ursächliche Sünde, warum Paulus diese ernste Mahnung überhaupt verfassen musste, wurde bereits im ersten Vers unserer heutigen Betrachtung erwähnt. Porneia, Unzucht, sexuelle Unreinheit. Und nun nennt Paulus noch andere Sünden, die in korrigierender Gemeindeseelsorge bei Unbußfertigkeit angegangen werden sollen. Auch diese Aufzählung hier ist nur beispielhaft. An anderen Stellen nennt Paulus noch andere Tatbestände. Zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die sie von uns empfangen haben. In diesem Abschnitt geht es um die Unordentlichen, die Müßiggänger, die nicht arbeiten wollen. Die Betonung liegt auf arbeiten wollen. Oder Paulus schreibt an die Römer: Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten, Spaltungen und Anstöße zur Sünde anrichten. Und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Kommen wir zurück auf die Aufzählungen in den Versen 10 und 11. Diese Begriffe sprechen eigentlich für sich selbst. Ein paar ganz kurze Erklärungen nur dazu. Unzüchtige haben wir schon jetzt gesagt. Hurerei, das sind welche, die in sexueller Unmoral leben, außer- oder vorehelicher Geschlechtsverkehr, Pornografie, Homosexualität und. Habsüchtige, sie haben eine Gier nach eigenen Vorteilen, sie übervorteilen andere, sie betrügen. Die Lästerer, das war mir lange unbekannt, ja, wie treffend dieser Begriff ist oder was da dahinter steckt. Das sind solche, die über andere reden, die andere schlecht machen, die verunglimpfen, die Spaltungen verursachen, die schlecht über die Gemeindeleitung oder über Gemeindeglieder reden. Und das meistens hinten herum. Ein Trunkenbold, da dürfte es nicht nur um Alkohol gehen, sondern auch um Drogen überhaupt. Räuber, fremdes Gut an sich reißen, andere unter Druck setzen, Arbeitnehmer ausbeuten, nicht den Mindestlohn zahlen. Götzendiener, jemand, der sich Christ nennt, aber weiter in okkulten Dingen verhaftet ist, auch wenn diese einen christlichen Anstrich haben. Bei Vorliegen von Unzucht sind die Anzeichen am deutlichsten zu sehen. Ich wüsste nicht, dass schon einmal jemand wegen Habsucht oder Götzendienerei aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. In Corona-Zeiten gab es nach meiner Beobachtung aber eine epidemische Zunahme von Lästerern, die über andere schlecht redeten, die andere diffamiert haben, öffentlich, in Chats und weiß ich wo überall. Mike hat mit jemandem gesprochen, der hat behauptet, dass Älteste, die das Tragen von Masken im Gottesdienst anordnen, das seien Tyrannen. Er hat sie als Tyrann bezeichnet. Und es gab Spaltungen in dieser Zeit in den Gemeinden wegen dieser Fragen. Aber mir ist kein Fall von Gemeindezucht bekannt. Ein paar Worte zu den Konsequenzen. Wie soll man sich verhalten gegenüber einem, der von der Gemeinde ausgeschlossen wurde? Wir haben bei Matthäus gelesen, so sei er dir wie ein Heide oder Zöllner. Und nun sind viele Christen der Meinung, dass Heiden und Zöllner das Evangelium brauchen, und das ist ja richtig so. Ja, eindeutig. Heiden und Zöllner müssen evangelisiert werden. Sie müssen das Evangelium hören. Einer aber, der sich Bruder nennt, der muss nicht mehr evangelisiert werden, sondern der muss zurechtgebracht werden. Der muss von seiner Sünde überführt werden. Er muss wieder auf den rechten Pfad zurückkommen. Er ist anders zu behandeln als der Heide und Zöllner. Und deshalb sagt Paulus zu Recht, nicht einmal mit ihm essen. Das Zusammenessen war zu seiner Zeit und im Wesentlichen heute auch noch eine sehr enge Form der Gemeinschaft. Paulus sagt, nein, das ist nicht gut, wenn es keine Konsequenzen gibt und für die Gemeinde keine Konsequenzen gibt und für die Gemeinde der Eindruck entsteht, ich kann leben, wie ich will, es passiert ja doch nichts. Konkret heißt das, mit einem, der unter Gemeindezucht steht, gibt es keine Grillparty, keine Geburtstagsfeier, kein gemeinsamer Urlaub und so weiter. Wenn man zusammen, dass der Sünder und auch Zusammenkommen plant, steht im Zentrum, dass der Sünder von seiner Sünde überführt und ermutigt wird, sie zu lassen, Buße zu tun und auch der Buße würdige Werke und Verhalten zu zeigen. Ja, mal, sich mal schnell entschuldigt, das ist schnell gemacht, aber es müssen auch der Buße würdige Werke folgen. Das heißt, die Sünde muss gelassen werden. Ja, und dann können sie in die Gemeinschaft zurückkehren. Nun gibt es natürlich auch Härtefälle bei Gemeindezucht innerhalb von Familien. Selbstverständlich muss die Ehefrau nach wie vor Tisch und Bett mit ihrem Ehemann teilen und auch umgekehrt. Nahe Anverwandte, Söhne, Schwiegertöchter, Enkel und so weiter nagelt mich nicht fest, wo da die Grenze zu ziehen ist. Solche drastische Trennungen lehren und praktizieren Sekten. Ja, da ist das zum Teil dramatisch. Ja, dass Töchter, Söhne, die Sekte verlassen haben, von den Eltern ausgestoßen werden, nicht mehr mit ihnen geredet wird. Aber wir sind keine Sekte. Die Schrift sagt zu solchen Fällen nichts. Und ich wage einmal die These aufzustellen, dass die Wiederherstellung des Sünders der Gemeinde obliegt und nicht der Familie. Übrigens, dass die Geschichte in Korinth einen guten Ausgang genommen hat, das können wir dann im 2. Korintherbrief lesen, Kapitel 7, die Verse 5 bis 11. Die Ausleger sind sich ziemlich einig, dass da von diesem Bösen die Rede ist, der hinausgetan wurde und nun wieder aufgenommen werden soll. Also ein Fall erfolgreicher, korrigierender Gemeindeseelsorge. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, wie ernst wir Sünde und Unbußfertigkeit nehmen müssen. Es ist nicht unserem Ermessen überlassen, wie wir damit umgehen. Der Himmel selbst, Jesus ist es, der seinen Leib, die Gemeinde, gesund und rein erhalten will. Wir sind seine Werkzeuge, zum Gehorsam befohlen. Wir sind die Ausführenden. Wir müssen dem Wort gehorsam sein, damit der Leib gesund bleibt. Möge der Herr uns Mut machen, auch unbequeme Anweisungen seines Wortes mit der Hilfe des Heiligen Geistes auszuführen. Möge er uns aber auch davor bewahren, so wenig wie möglich korrigierende Gemeindeseelsorge anwenden zu müssen. Amen.